HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Er ist einer der renommiertesten und wandlungsfähigsten deutschen Schauspieler, August Zirner. Er kann Liebeskomödie genauso gut wie Politthriller. Aber August Zirner ist auch einer, den aktuelle Themen umtreiben. Zum Beispiel die politische Entwicklung in Amerika, wo er geboren und aufgewachsen ist, oder der wissenschaftliche Fortschritt. Zurzeit ist er mit einem Frankenstein-Programm auf Tour. Ein Programm zum Gruseln, das der Schauspieler höchst aktuell verstanden wissen will. Denn er fragt, wie weit darf Forschung eigentlich gehen? Und wie gefährlich wird künstliche Intelligenz, wenn wir sie nicht mehr kontrollieren können? HR-Info, das Interview heute mit August Zirner. Herr Zirner, welche Situationen oder Dinge im Alltag erzeugen bei Ihnen ein gewisses Gruseln?
Der Blick in die Tageszeitung, der Blick auf die Nachrichtensender, die ich auf meinem Handy habe, die Weltnachrichten, verursachen insofern Grusel, weil ich denke mir, das kann doch alles nicht sein, dass die Welt sich rückwärtsgewandt entwickelt und dass eine Realsatire Wirklichkeit ist. Das ist gruselig.
Sie spielen natürlich an auf Ihre Heimat oder alte Heimat, die USA, und den Präsidenten dort.
Ja, ich schon. Natürlich hat das was damit zu tun. Ich will den Namen gar nicht nennen, weil einen Narzissen sollte man einfach ignorieren, wenn man das könnte. Das geht aber nicht. Was interessant ist, ist, dass jetzt eine gewisse identitätsstiftende Chaotik im Gang ist und dass wir vielleicht alle, also ich mit wir meine ich sogar mich, ich würde mich inzwischen auch eher als Europäer bezeichnen, dass wir überlegen, wovon wir uns haben abhängig machen lassen. Also der Amerikanismus, der mich immer schon verwundert hat, aber ich bin ja Amerikaner, der Amerikanismus und die leichtfertige einfach Übernahme gewisser Amerikanismen ist sicher eine Folge des Zweiten Weltkriegs, aber dass das jetzt sozusagen jetzt vielleicht mal zu Ende ist, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Wir kommen auf jeden Fall nachher nochmal drauf. Ich will aber erstmal mit Ihnen schauen auf das Horrorgenre, in das Sie ein Jahr entführen. Sie sind gerade mit einem Frankenstein-Programm unterwegs. Der berühmte Horrorklassiker von Mary Shelley feiert 200. Geburtstag in diesem Jahr. Und Sie haben die Geschichte als musikalische Lesung aufbereitet, zusammen mit Ihrer Jazzband, dem Spardosen-Terzett. Und Sie spielen Querflöte. Was passiert da auf der Bühne? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das Interessante an der Mary Shelley und an diesem Roman ist, dass er so eng geführt wird als Horrorroman. Mhm. Und der Horror ist vielleicht ganz was anderes, als was manche Menschen erwarten. Nämlich der Horror für mich ist der Gewissenskampf des Wissenschaftlers Viktor Frankenstein. Und ich habe den Roman unter ausschließlicher Verwendung von Mary Shelleys Text in einer sehr guten Übersetzung konzentriert auf den Monolog des Viktor Frankensteins und sein Kampf mit seinem Gewissen und dem Fakt, dass er etwas erschaffen hat oder meint, etwas erschaffen zu haben, was der Welt möglicherweise nicht gut tut. Und dass er eben dann beschließt, darüber zu schweigen, ist gewissermaßen die Tragödie dieses Romans.
Und damit man mal so einen kleinen Eindruck bekommt, wie das dann klingt, ich habe einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Frankenstein-Programm rausgesucht. Hören wir jetzt mal rein.
Ich vermochte jetzt, leblose Materie zu beleben, wonach die weisesten Männer seit Erschaffung der Welt geforscht hatten. Das war jetzt von mir erreicht.
Ja, so klingt das in August Zirners Frankenstein-Lesung. Das war ein Ausschnitt aus dem Hörbuch, das Sie auch dazu produziert haben mit Soundeffekten, ja, die so eine gewisse Gänsehaut natürlich auch erzeugen. Als erstes fällt einem ja zu diesem Frankenstein-Thema dieser riesige Kopf von Boris Karloff ein, ne, der das berühmte Filmmonster gespielt hat. Spielen Sie das auch auf der Bühne oder geht es wirklich nur um die Figur des Wissenschaftlers?
Das ist ja das Interessante. Alle denken sofort an Boris Karloff in Ehren. Mhm. Boris Karloff war ein wunderbarer Schauspieler, der auch wahrscheinlich sich nicht erträumt hat, dass er als Frankenstein in der Weltgeschichte
die Rolle seines Lebens werden würde.
Ähnlich wie bei Superman, das ist ja auch wie ein Stigma. Nee, das Monster taucht gar nicht auf, tritt gar nicht auf. Das ist ja alles eine Kopfgeburt von dem Viktor Frankenstein. Das findet alles in seinem Kopf statt. Also ich sag's jetzt mal so, es ist wie, also die, wenn man so will, Sünde oder das Unrecht, was der Viktor Frankenstein begeht, ist, dass er beschließt zu werden wie Gott und dass er sagt, ich werde den Tod überwinden, ich werde leblose Materie beleben. Und damit sind wir ja momentan extrem konfrontiert, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist oder irgendwelche chinesischen Experimente, wo Affen plötzlich geklont werden. Also ich würde gerne die Frage zurücklassen, ist es denn in Ordnung, wenn der Mensch meint, schlauer zu sein als das Leben?
Was hat Sie an dieser Frage so gereizt? Wollten Sie selber mal in die Forschung oder wie kommt es, dass Sie das umtreibt?
Naja, ich bin vielleicht in meiner Kindheit mit einem wunderbaren Menschen konfrontiert gewesen, in meiner Nachbarschaft, der lebte an der Universität, also war ein guter Freund meiner Eltern, der hieß Heinz von Förster, ein Kybernetiker, der für mich den wunderbaren Satz geprägt hat, also zitiert hat, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber manche Menschen wissen nicht mal das. Also er hat sozusagen auf die Frage, ob er glaubt, dass der Computer einmal die Intelligenz eines Menschen überholen wird, geantwortet, naja, nein, das geht nicht. Aber wenn die Menschen immer depperter werden, er war Wiener, wenn die Menschen immer depperter werden, dann vielleicht doch. Also es liegt schon auch an uns, wie sehr wir uns zu Opfern der Technologie machen. Ich bin ja nicht gegen Technologie, ich bin ja nicht gegen Wissenschaften, ganz und
also
gar nicht.
Also Sie betreiben auf der Bühne kein Wissenschaftler-Bashing oder so?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es geht nicht um Wissenschaftler-Bashing, es geht um menschliche, also einfach die Frage, oder das ist ja im Prinzip die Urfrage jedes wirklich guten Dramas, wo handelt der Mensch seinem Gewissen gemäß und wo nicht? Und wo kommt er von seinem Weg ab? Und das ist ja die Tragödie, wenn man so will. Das ist ja im Prinzip eine Tragödie und kein Horrorroman.
Sie haben es eben schon mal angedeutet, das Oberthema ist eigentlich künstliche Intelligenz zum Beispiel. Spielt das irgendeine Rolle in Ihrem Privatleben? Also sind Sie technisch irgendwie ausgerüstet? Haben Sie ein smartes Haus mit virtuellen Assistenten? Oder spielen Sie Schach mit einer Maschine?
Nein.
Welche Rolle spielt das in Ihrem ganz persönlichen
Leben? Ich spiele Schach,
Leben?
Wenn dann mit meinen Enkelkindern, weil noch habe ich Chancen. Nein, ich gehöre, glaube ich, zu der Generation der nach 68er, die gerade den Absprung zu der wirklich hochtechnologischen Lebensweise nicht schafft. Ich will das auch gar nicht. Nicht jetzt, weil ich es ablehne, sondern es ist mir einfach zu viel Arbeit. Ich bin, glaube ich, ein prädestinierter analoger Mensch.
Verstehe. Deswegen würde ich ganz gern mal abklopfen, wo denn für Sie die Grenzen sind auf diesem Gebiet. Ich habe mal ein paar Beispiele mir rausgesucht. Zum Beispiel selbstfahrende Autos. Geht oder geht gar nicht?
Naja, wenn es funktioniert, ja, ein selbstfahrendes Auto. Ich habe nichts dagegen, ich fürchte, es wird auf dem Wege dahin etliche Tote geben.
Es gab ja auch schon tödliche Unfälle.
Ja.
Und über dieses autonome Fahren ist ja auch eine Ethikdebatte entbrannt, weil die Maschine ja in heiklen Situationen auch in gewisser Weise ja moralische Entscheidungen treffen muss. Zum Beispiel, was mache ich im Notfall? Schütze ich die Insassen im Auto? Oder lieber das Kind, das plötzlich über die Straße rennt? Kann ein Computer so einen moralischen Kompass haben? Was denken Sie?
Nein, das ist einer der riesen, grundsätzlich wirklich riesen Denkfehler der Technologiehörigkeit, muss man sagen, oder auch der Wirtschaft, die dahinter steht, die natürlich auch Geld verdienen will. Also zu einer moralischen Entscheidung bedarf es der Empathie und der Warmherzigkeit, sage ich jetzt mal. Und das kann keine Maschine. Man kann es simulieren. Man kann so tun, als ob. Aber die wirklichen Grauzonen des Gewissens, die wirkliche Rätselhaftigkeit einer menschlichen Entscheidung kann keine Maschine und soll, warum auch? Und das, was mich besorgt, aber dann denke ich mir ja gut, die Menschheit ruft die Geister, die sie eben halt ruft und wird darauf antworten müssen. Ich für mich bin mir zu 99,9%iger Wahrscheinlichkeit sicher, dass eine Maschine nicht in der Lage sein wird, Empathie zu entwickeln.
Nächstes Beispiel, das ich habe. Roboter, die fühlen und denken können. Geht oder geht gar nicht für Sie?
Geht nicht, aber wenn Menschen gewisse Surrogatempfindungen oder Pseudo-Gefühle für echte Gefühle halten, dann kann ein Roboter das simulieren und dann kann man sagen, oh Mai, er ist doch so süß. Und man kann natürlich Sentimentalitäten auslösen und Sentimentalitäten führen ja meistens in einen ziemlichen Abgrund der Dummheit.
Ich habe gestaunt, beim sogenannten Zeitsprung-Kongress in Darmstadt ist gerade die androide Roboterfrau Illinoid aus Japan vorgestellt worden. Und sie sieht dem Menschen sehr ähnlich, kann sprechen, lachen und Gefühle zeigen. Macht ja. Ihnen sowas Angst?
Nein, wenn die Leute das wollen, dann sollen sie das haben. Ich meine, mich würde es nicht davon abbringen, lieber einen lebendigen Menschen aufzusuchen. Mir macht die zunehmende Erkaltung und Alarmung von Kultur und von empathischer Schulung, das macht mir schon Sorgen. Auf der anderen Seite sehe ich einfach auch eine junge Generation, die Technologie einfach benutzt und trotzdem sich sehr menschlich entwickelt. Von daher ist mein Vertrauen, sage ich mal, in die junge Generation relativ groß.
Und Sie sind Vater von 4 Kindern, Sie müssen das wissen.
Ja.
Noch ein Beispiel für künstliche Intelligenz, das uns heute beschäftigt. Selbstlernende Algorithmen, die uns beeinflussen. Geht oder geht gar nicht?
Ich kenne mich da zu wenig aus, aber Algorithmen sind ja nichts Böses. Das ist ja nur eine Form von Organisationsstruktur und von Deduktion. Und also
aber Sie können manipulieren.
Wen?
Den User?
Dann ist er selber schuld. Also ich meine, jeder User, der zum Gebrauchten, Genutzten wird, ist selber schuld. Das ist ja eben die Perfidie. Die Maschine kann ja keine Verantwortung übernehmen. Die Technologie kann ja keine Verantwortung übernehmen. Die Technologie hat kein Gewissen. Der Mensch, der das benutzt, der kann sagen, Moment, hier bin ich an einem Punkt, wo ich zwar viel Information bekommen habe, ich kann mit dieser Information arbeiten, ich kann die benutzen, aber wozu benutze ich diese Information? Das ist ja jedem User und allein schon dieser Amerikanismus könnte mich schon wieder auf die Palme bringen. Dieser benutzte, genutzte Mensch, dieser User ist selber schuld.
HR Info, das Interview mit Schauspieler und Musiker August Zirner. Und jetzt möchte ich Ihnen unsere Interviewbox geben, Herr Zirner. Mhm. Das ist ein fester Bestandteil dieser Sendung. Ich reiche Ihnen das mal rüber. Mhm. Für jeden Gast ist da immer was drin. Und ich würde Sie bitten, das einfach mal zu öffnen und zu gucken, was Sie darin finden.
Aha. Also eine Kippa und ein Cowboyhut.
Also ein Cowboyhut mit Sheriffstern.
Sheriffszeichen, ja.
Das ist vom Fasching von meinem Sohn noch übrig geblieben.
Ach ja, wie schön. Danke vielmals.
Sie setzen ihn gleich auf. Ja. Sehr hübsch. Was passt denn besser zu Ihnen?
Die Kippa.
Warum?
Ja, es hat was mit meiner Biografie zu tun. Es hat was damit zu tun, dass die Kultur, aus der mein Vater stammt und meine Großmutter. Und es hat vielleicht auch was mit meiner Sympathie für jüdische Kultur im österreichischen Sinne. Es hat was mit Arthur Schnitzler zu tun. Es hat was mit Sigmund Freud zu tun. Es hat was mit Karl Marx zu tun. Das ist jetzt nicht Österreich, aber es hat was mit einer bestimmten Art von Umgang oder mit Jakob Wassermann, der das wunderbare Buch »Mein Weg als Deutscher und Jude« geschrieben hat. Ich glaube, dass ein Wesenszug der urjüdischen Kultur sehr viel mit Sprache zu tun hat. Das hat jetzt nichts mit Israel zu tun. Das hat was mit der Kultur, des Sprachwissens, des Umgangs mit Sprache, des Spielens mit Sprache und dass in der Sprache bereits auch so etwas wie Gewissen steckt, wenn man Sprache genau belauscht.
Sie sind 1956 in den USA geboren und aufgewachsen als Sohn jüdischer Immigranten. Und sind dann als Teenager, ich glaube, Sie waren 17, 18 sowas, in die frühere Heimat Ihrer Eltern zurückgekehrt, nach Wien. Dort haben Sie dann am berühmten Max-Reinhardt-Seminar eine Schauspielerausbildung gemacht. Welche Rolle spielt die Religion in Ihrem Leben? Sind Sie gläubig?
Nein, bin ich nicht. Ich respektiere Menschen, die im Glauben einen Halt finden. Ich weiß, dass der Glaube auch eine große kreative Kraft sein kann. Mein Glaube, und damit werde ich natürlich verurteilt als Freigeist, mein Glaube ist, auch wenn es irrsinnig klingt, mein Glaube ist an die Menschen.
Sie haben natürlich mitbekommen, dass es vor kurzem in einigen deutschen Städten einen sogenannten Kippa-Tag gab, um ein Zeichen zu setzen gegen Antisemitismus. Eine gute Aktion,
nein,
Ihrer Meinung nach?
Warum ganz nicht? Gar nicht. Nein, Es tut mir leid. Also,
da hätten Philosemit- Sie nicht mitgemacht.
Nein, Philosemitismus ist eine perfide Form von Antisemitismus. Ich fand es zwar notwendig, dass sowas stattfindet, um eine gewisse Solidarität zu bekunden. Mhm. Also, ich habe eine Notwendigkeit darin gesehen. Ich finde, wenn wir schon so weit herabgekommen sind, dann muss ich mal überlegen, wo ist das nächste Land, in das ich auswandere.
Also, die aktuelle Entwicklung löst bei Ihnen Wut aus?
Ja.
Gerade so was Emotionales, was da hochkommt.
Ja, es löst bei mir Wut. Ja, doch, es löst bei mir Wut aus, weil ich denke, es gibt doch nicht, dass meinen Eltern das passiert ist, was ihnen passiert ist. Und immerhin haben meine Eltern ja überlebt und haben das Glück gehabt, Österreich verlassen zu können und nach Amerika auszuwandern. Wenn die Irrationalität von populistischem Denken dermaßen wieder Fuß fasst, wie es im Moment zu sein scheint, dann... Naja, was heißt das? Ich meine, dann müssen wir halt viel, viel, viel reden.
Schauen wir nochmal auf den Cowboy-Hut. Der steht natürlich für Amerika. Sie sind in Illinois geboren, im mittleren Westen der USA. Da gab es früher bestimmt auch ganz viele Cowboys. Und zum Klischee des Cowboys gehört ja auch die Waffe.
Ja, ne? Und damit sind wir mitten in einem...
In einer Diskussion, die sehr aktuell ist in den USA.
Also ich hab schon als Jugendlicher und Kind an der Schule Aufsätze geschrieben gegen die Todesstrafe.
Echt?
Ja. Die Staaten, die immer noch für die Todesstrafe sind in Amerika, disqualifizieren, das sind für mich nicht demokratische Staaten. Man muss sich nicht täuschen. Es gibt wahnsinnig viele Menschen in Amerika, die gegen die Todesstrafe sind. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die dagegen sind, dass Menschen Waffen besitzen. Und dass Amerika nicht in der Lage ist, strengere Waffengesetze zu erlassen, weil es ein uramerikanischer Ethos ist, dass die Individualität hochsteht, also quasi das Individuum vor dem Staat. Also quasi deswegen ist auch der Held, der Präsident, der sich weigert, seine Steuererklärung kundzutun. Ich meine, dass der überhaupt gewählt werden konnte, ist ja bereits ein Beleg, dass das System ja nicht demokratisch ist. Es ist korrupt.
Sie haben noch den amerikanischen Pass, oder?
Noch, ja.
Sie leben seit 45 Jahren jetzt, glaube ich, in Deutschland.
Ja.
Was ist Ihnen denn heute näher, Deutschland oder Amerika?
Das ist eine gute Frage. Ich würde dann antworten Österreich, weil ich habe ja auch noch einen österreichischen Pass. Aber ich bin Europäer, glaube ich.
Sie haben früher in Interviews immer betont, dass Sie sich trotzdem immer noch als Amerikaner fühlen. Hat sich das gewandelt?
Nee, leider nicht. Ich bin 17 Jahre lang in diesem Land aufgewachsen. Ich bin Amerikaner. Ich kenne dieses Land doch recht gut. Ich kenne, was mich geprägt hat. Die Musik, die ich mache, ist sicher amerikanisch geprägt. Einiges an dem, wie ich denke, auch pragmatisch denke, ist amerikanisch geprägt. Mein Bedürfnis nach Individualität ist sicher amerikanisch geprägt. Ich kenne ein Amerika, was hier vielleicht viel zu wenig bekannt ist, was irrsinnig aufgeklärt ist und kultiviert und europakundig, und also Amerika ist ja ein Riesenland. Ich kann es ja gar nicht ändern. Ich bin halt Amerikaner.
Trotz Donald
Zerrissen.
Trump?
Naja, was heißt das?
Er ist ja einer, der international zündelt, indem er das Iran-Abkommen aufkündigt oder Jerusalem als Hauptstadt von Israel anerkennt und damit vielleicht die dritte Intifada in Nahost auslöst. Sind Sie da stolz drauf, Amerikaner zu sein?
Nein, nicht stolz darauf. Es ist ein Dilemma, in dem ich mich befinde. Es hat nichts mit Stolz zu tun. Ich bin nicht stolz darauf. Im Gegenteil, ich bin zerrissen. Es macht es mir schwer. Ich habe momentan keine Lust, dahin zu fahren, weil ich einfach weiß, dass ich mich anlegen würde und das lohnt sich nicht.
August Zerner in HR Info, das Interview, Schauspieler und Musiker mit amerikanischen und österreichischen Wurzeln. Sie sind ein Gesichtspromi. Man erkennt Ihr Gesicht sofort, glaube ich. Sie sind einer der meistbeschäftigten Schauspieler in Deutschland, haben über 140 Film- und Fernsehrollen gespielt, unter anderem auch einen Grimme-Preis bekommen und in einem Oscar-prämierten Film mitgespielt, in Die Fälscher. Und trotzdem, Ihren Namen kennt kaum jemand. Nervt Sie das? Weil Schauspieler sind ja auch immer so ein bisschen eitel.
Na sicher. Ich werde immer wieder drauf, ja, aber Ihren Namen weiß ich nicht. Mhm. Was soll ich machen? Ich übe meinen Beruf so aus, wie ich ihn seit bald 40 oder 45 Jahren oder sowas. Also jedenfalls relativ lang. Ja, 140 Filme und viele Theaterstücke und viele deutsche Klassik, die ich ja liebe.
Ein Zeitungskritiker hat mal über Sie geschrieben, in Amerika, da wäre Zirner ein Star.
Das, was vielleicht hinter diesem Satz von dem Kritiker steht, ist, dass das, was Persönlichkeit ist oder das, was Individualität, Individuum oder so was Eigenartiges ist, nicht unbedingt Hochkonjunktur hat in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. In Österreich schon viel eher, in Frankreich viel eher. Es ist Angst vor exzeptionellen Persönlichkeiten. Das hat sicher was mit der deutschen Geschichte zu tun, glaube ich jedenfalls.
Als so eine Persönlichkeit sehen Sie sich selbst an?
Ich sehe nicht nur mich, ich sehe einige sehr interessante Persönlichkeiten, die vielleicht auch namentlich nicht so präsent sind, obwohl sie doch sehr tätig sind. Ich bin nicht dafür begabt, populär oder populistisches oder leicht verständliches oder leicht verdauliches von mir zu geben. Das hat mir meine Mutter oder mein Vater irgendwie nicht mit in die Wiege gegeben. Ich habe es gerne kompliziert, ich habe es gerne komplex,
Rollen ich habe es gerne menschlich.
Rolle mit Tiefgang ist für mich, eine Rolle ohne Tiefgang ist keine Rolle. Also ich, aber natürlich macht man es damit einer gewissen Popularität schwer. Und das, was der Kritiker vielleicht meint, ist, das ist tatsächlich in dem Riesenland Amerika und auch überhaupt im angelsächsischen Personalities, also eigenartige Typen, viel mehr Platz kriegen, als es vielleicht hier der Fall ist. Wobei es entwickelt sich ja was in Deutschland. Es tut sich ja wirklich viel. Es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe von wirklich hochinteressanten Kabarettisten, wie auch Schauspielern, wie auch Musikern. Also es tut sich was. Aber ich bin halt ja so quasi diese Nachkriegsgeneration.
Ich habe Sie in der letzten Zeit wahrgenommen in einigen ernsten Rollen, in politisch- und gesellschaftskritischen Filmen. Zum Beispiel im Kinofilm Colonia Dignidad mit Daniel Brühl und Emma Watson über das berühmt-berüchtigte Folter- und Gefangenenlager in Chile. Da haben Sie den deutschen Botschafter gespielt. Und dann waren Sie vor kurzem auch im ARD-Zweiteiler über die Geiselnahme von Gladbeck zu sehen als Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Ich hatte da so den Eindruck, Sie finden gerade so richtig Gefallen an solchen politischen Stoffen. Liege ich da richtig?
Ich glaube, ich habe immer schon Interesse daran gehabt. Ich habe also einen leichten, kleinen Anflug von Welt, nicht Verbesserer, aber Weltveränderer steckt halt immer noch in meinen Knochen. Das ist generationsbedingt. Ich bin ja so ein Nach-68er. Mhm. Ich habe die 68er etwas kritisch gesehen. Aufgrund ihres Macho-Verhaltens, was ja jetzt gerade durch die MeToo-Debatte ja auch sehr quasi auch, wie ich auch gut finde, einfach öffentlich wird und kritisch betrachtet wird. Mein Thema ist viel eher quasi Umgang mit der Macht. Also ich finde viel wichtiger und viel entscheidender als die Mann-Frau-MeToo-Debatte ist, wie wird mit Macht umgegangen. Also Machtspiele, Machtmachenschaften.
Geht es auch darum, ähnlich wie bei Ihrem Frankenstein, eine Message am Ende rüberzubringen, eben nicht nur der Darsteller zu sein, sondern ein Protagonist mit Tiefgang?
Nee, gar nicht. Also ich will auch gar keine Message, ich will auch gar keinen Tiefgang. Das ist mir zu kategorisch. Also am liebsten habe ich es, wenn Menschen lachen. Und noch schöner ist es, wenn sie weinen. das war jetzt vielleicht etwas provokant. Mich interessiert eine Geschichte. Es ist eher so jetzt wie unser Gespräch hier jetzt im Studio. Sie stellen Fragen. Ich versuche, Ihre Fragen zu beantworten. Für mich ist die Frage viel wichtiger als die Antwort. Also es gibt einen wunderbaren Satz von Tom Waits in einem Lied. The answer begs the question. Man will eine Frage. Ich möchte gerne Fragen in die Welt. Das ist auch schon wieder fast zu kategorisch. Ich finde es ein Privileg und eine Ehre, auf gelegentlich verschiedenen Bühnen stehen zu dürfen und meine Fragen einfach mit dem Publikum zu teilen. Das ist ja ein Geschenk, ein Privileg. Das ist für mich, wenn Sie so wollen, mein Glaube. Mein Glaube ist an die Möglichkeit der Kommunikation. Also wenn man das Wort GOTT mit Kommunikation ersetzen könnte, dann würde ich sagen, ich glaube an Kommunikation.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön, August Zirner. Und ich wünsche Ihnen, dass ganz viele Leute den Weg finden zu Ihrem Frankenstein-Programm. Den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Da sind auch alle weiteren Informationen zu dieser Sendung. Das war hr-info, das Interview mit Mariela Milkova.